17 von diesen 31 sind 17 Menschen, die Erleuchtung gefunden haben. Und von diesen 17, und das hat mich überrascht, von diesen 17 sind 4, die sagen, dass ihnen die Einnahme von psychogenen Substanzen geholfen hat, Erleuchtung zu finden. Das sind 36%.
Es geht nicht darum, einfach eine Substanz einzunehmen und dann irgendeine Erfahrung zukünftig zu haben und sagen, danach bin ich erleuchtet. Nein, es geht darum, Gefühle zu fühlen. Und wenn eine Substanz oder irgendwas anderes in deinem Leben dir dabei hilft, deine Gefühle ohne Widerstand zu fühlen, dann bei Gott, bitte mache das. Hallo, heute mit mir als Host, Yannick. Und Jascha und ich haben uns gemeinsam entschieden, dass ich ihn unterstützen werde hier auf dem Podcast, damit wir euch in Zukunft noch mehr spannende Gäste zum Thema Achtsamkeit, emotionale Heilung und Psychedelika vorstellen können. Das heißt natürlich vorausgesetzt, dir gefällt das ja auch. Das heißt, gib uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Ja, und in dieser Folge spreche ich mit dem Diplompsychologen und spirituellen Lehrer Christian Meyer über ein Thema, das mir persönlich tatsächlich sehr, sehr am Herzen liegt und über das ich interessanterweise auch damals Jascha überhaupt erst kennengelernt habe und auf Saturn Setting aufmerksam geworden bin. Und dieses Thema ist der Zusammenhang zwischen Psychedelika und Erleuchtung oder spirituellem Wachstum. Und wir sprechen in dieser Folge unter anderem darüber, was ist Erleuchtung eigentlich genau? Das ist ja für viele doch noch ein Begriff, der sehr weit weg ist von unserem Alltag. Und zum anderen sprechen wir auch darüber, was sind eigentlich die wichtigsten Schritte und Fähigkeiten auf dem Weg zur Erleuchtung? Ich hatte das Gefühl, da konnten wir auf jeden Fall mit einigen Missverständnissen aufräumen. Und genau über diese Missverständnisse schreibt Christian Meyer auch in seinem neuen Buch. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Erleuchtung kann jeder. Und Christian hat auch extra für uns hier für diesen Podcast mal in seiner Community nachgefragt, wie ist da eigentlich so die Erfahrung mit Psychedelika im Zusammenhang mit der Erleuchtung. Und da sind auf jeden Fall einige interessante Ergebnisse dabei rausgekommen, die wir uns gemeinsam in dem Podcast anschauen und die ihn tatsächlich auch noch neugieriger haben machen lassen, sich mit diesem Thema, also mit diesen psychedelischen Substanzen in dem Zusammenhang zu beschäftigen. Also ja, es ist wirklich eine sehr interessante Folge geworden, vor allem wenn du dich für Psychedelika im Zusammenhang mit emotionaler Heilung und Erleuchtung interessierst. Und uns sind auch einige Gemeinsamkeiten aufgefallen zwischen der Arbeit, die wir in unserer Unlock Yourself Begleitung machen und den Schritten, die er ganz konkret vorschlägt, um ein erfüllteres Leben zu führen. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Christian Meyer. Hallo lieber Christian, schön, dass du hier bist auf dem Set on Setting Podcast. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch kurz gesprochen und deswegen weißt du, dass ich mich sehr freue, heute mit dir zu sprechen und dass ich vor allem auch schon über eine Freundin von mir, aber auch schon durch eigene Recherche in Kontakt gekommen bin mit deiner Arbeit. Und ich bin besonders gespannt, heute mit dir zu sprechen, zum ersten Mal auch von dir zu hören, wie du beispielsweise zum Thema Psychedelika stehst. Du hast mir auch erzählt, dass du da so ein bisschen mal ein paar Nachfragungen gemacht hast in deiner eigenen Community und natürlich auch über das große Thema Erleuchtung, um das es ja auch in deinem Buch geht, auch heute mit dir zu sprechen. Also ja, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf dem Set on Setting Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt, weil das Gespräch viele Themen umschließt und wie wir da einen Weg finden durch die vielen Themen, die damit zusammenhängen. Und freue mich, dich zu sehen und zu hören und kennenzulernen.
Ja, danke dir. Ja, Erleuchtung ist ja ein Thema, um das es hier auf dem Set on Setting Podcast gar nicht so häufig geht. Wir sprechen hier viel über Psychedelika, aber das Thema Erleuchtung, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, weil ich dafür auch sehr brenne, könnte es noch viel mehr hier vertreten sein. Und deswegen würde ich auch super gerne mal damit einsteigen. Und vielleicht für viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich mit diesem Thema normalerweise nicht so viel beschäftigen. Wie könnte man denn, vielleicht du in deinen eigenen Worten, denn es gibt da ja auch verschiedene Definitionen, dieses große Wort Erleuchtung Du sagst ja, das ist ja auch der Titel deines Buchs, Erleuchtung kann jeder. Wie kann man das dann vielleicht so herunterbrechen oder so erklären, dass es für jemanden, der nicht besonders religiös ist oder auch nicht so sehr in der spirituellen Szene unterwegs ist, greifbar wird? Was ist das eigentlich, Erleuchtung?
Ja, zunächst mal, in den 50er Jahren fing es an, dass man mit psychoaktiven Substanzen therapeutisch arbeitete, und in den 60er Jahren waren diese Drogen, LSD, schienen damals ein ziemlich wichtiges Mittel zu sein auf dem Weg zur Erleuchtung, weil Menschen unter dem Einfluss von LSD und anderen Substanzen Einheitserfahrungen machten, Ganzheit, Gefühle von Ganzheit, von unerwarteten Glücksempfinden, Offenheit und Weite, Erfahrungen machten, die man aus der Literatur kannte als etwas, was mit Erleuchtung verbunden ist. Und so in den Jahren, 1970 erschien ein ziemlich weit verbreitetes Buch, Der Erleuchtung ist es egal, wie du sie bekommst. Oder wann du sie bekommst, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Jedenfalls, auch da, man wusste damals noch viel weniger über Erleuchtung, aber es schienen Drogen eine selbstverständliche Möglichkeit zu sein, zur Erleuchtung zu finden. Oder umgekehrt, man hat versucht, mit Hilfe von Drogen und Drogenexperimenten sich der Erleuchtung zu nähern. Aber man wusste nicht so viel darüber, was es ist. Inzwischen kann man sehr, sehr viel über Erleuchtung wissen. Und dazu zunächst eine Unterscheidung, die nicht so oft getroffen wird. Nämlich, wenn ich spirituell wachse, dann kann mein Bewusstsein sich dadurch erweitern, dass die Bewusstseinsinhalte weiter werden. Also, ich sehe nicht mehr nur mein eigenes Leben, sondern ich sehe mein Leben eingebettet in das Leben all der Milliarden Menschen, nicht nur meine Ahnen, nicht nur der Menschen, die nach mir kommen. Ich sehe mich verbunden mit der ganzen Menschheit. Das ist die Erweiterung des Bewusstseins, der Blickwinkel, die Erweiterung des Bewusstseinsinhalt. Auch wenn ich mich frühere Leben wahrnehmen würde, Reinkarnationstherapien haben wir auch früher gemacht und die anderen Leben kennenlerne, ist das die Erweiterung von Bewusstseinsinhalten. Mhm. Und Erleuchtung ist nicht die Erweiterung von Bewusstseinsinhalten, sondern die Veränderung der Bewusstseinsstruktur. Und das kann man in Kürze so beschreiben, dass wenn der Mensch nach innen geht, dann hat er Bilder und Gedanken, dann hat er Sinnesempfindungen und insbesondere Körperempfindungen und dann hat er Gefühle. Und der normale Mensch geht ganz selbstverständlich davon aus, dass das sozusagen die Gesamtheit des inneren Inventars ist, der Gesamtheit des inneren Raumes, in den er sich psychisch bewegt. Teile der Gedanken und der Bilder sind unbewusst, andere Teile sind bewusst, aber Denken, Sinnesempfindungen und Fühlen, das ist das, woraus der Mensch glaubt, dass er besteht. In Wirklichkeit ist darunter ein tieferer Raum, ein viel weiterer Raum. Und wenn man in diesen Raum gelangt, dann verändert sich die Art der Wahrnehmung, weil der Verstand ganz still wird. Der muss dann nicht ganz still bleiben. Er kann Gedanken benutzen, wenn sie gerade erforderlich sind, aber er ist wesentlich still. Und das ermöglicht die Erfahrung von Grenzenlosigkeit, von Liebe, von einem vorher wirklich nicht gekannten Frieden, von Glückseligkeit, all das eine andere Art von Wahrnehmung. Die Formen in der Welt können gesehen werden, optisch, lösen sich aber wie auf und zeigen sich in ihrer Bedeutungslosigkeit. Es ist eine andere Art von Wahrnehmung. Dieses Äußere, was wir Wahrnehmung nehmen, ist sowieso nur ein Ausschnitt. Fledermäuse nehmen ganz anderes wahr. Und Hunde hören Töne, die wir nicht hören. Und so. Also unsere Wahrnehmung ist immer ein Ausschnitt. Und aus diesem tieferen Raum heraus verändert sich diese Wahrnehmung. Und manche Menschen kommen in diesen Raum für einen Moment, zum Beispiel auch durch Drogen. Das nennt man dann Gipfelerfahrung. Aber es ist nur ein Moment. Der Moment kann etwas länger sein, wie auch zum Beispiel bei einer Nahtoderfahrung. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Aber es sind zeitlich begrenzte Erfahrungen. Oder man sinkt so tief in diesen tieferen Raum, dass man in diesem tieferen Raum zu Hause ist. Und das, was vorher oben war, Gedanken, Bilder und so, ist dann etwas, was man aufsucht und wieder verlässt und aufsucht. So, es verschiebt sich. Also zuerst ist, dass man diesen Raum richtig kennenlernt und dann verschiebt sich das zu Hause. Ist so, wie wenn man immer in der Stadt gewohnt hat und man ist aufs Land gegangen manchmal, sonntags oder so, spazieren. Und jetzt zieht man aufs Land und geht noch manchmal in die Stadt, wenn man zu tun hat. Also so ein bisschen ist, also das nochmal, Erleuchtung ist, die Bewusstseinsinhalte erweitern sich dann auch. Aber das ist erstens die Folge und zweitens etwas Nebensächliches. Im Kern ist es die Veränderung von Bewusstseinsstruktur. Und wenn ich noch zwei Sätze dazu sagen kann. Wir haben im Laufe des Lebens so eine Veränderung schon mal erlebt. Nämlich als wir fast 3 Jahre alt waren, da haben wir plötzlich nicht mehr gesagt, Christian hat Hunger. Wie vorher haben wir das gesagt, Christian will Eis. Sondern sagen wir plötzlich, ich habe Hunger. Und das ist nicht nur eine Austauschung eines Wortes, sondern eine völlig andere Perspektive, weil wir jetzt die Dinge auf uns als einen jemand, als ein Ich beziehen. Und diese Veränderung ist zwingend nötig, weil sich durch diesen Bezug von Erfahrung und Objekte auf mich, also wenn ich den Teller leer esse, dann scheint morgen die Sonne. Ist ja ein Wahn. Wenn ich über die Straße gehe, dunkel ist abends, dann hilft mir der Mond, indem er scheint und mich begleitet. Es sieht ja so aus, als wenn der Mond wandert. Also es wird alles auf mich bezogen. Sonst könnte der Geist die Objekte nicht handeln. Schimpansen haben ein intellektuelles Niveau wie 2,5-jährige Kinder und dann ist Stopp. Wir haben uns entschieden, wir wollen mehr erkennen und wissen. Und so muss das Ich sich bilden und alles wird auf das Ich wahrgenommen und dann kann da eine Struktur sein. Und jetzt ist der Punkt, wenn wir erwachsen sind, dann brauchen wir diese Strukturierungshilfe nicht mehr. Dann bräuchten wir sie nicht mehr. Dann könnten wir sie loslassen. Dann könnten wir Erleuchtung finden, mit dem Effekt, dass wir in dieser tieferen Realität ankommen, in dem tieferen Raum ankommen und dass wir Objekte und Dinge sehen können, wie sie sind und sehen können, wie unsere Handlungen geschehen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich die Handlungen mache, sondern ich erlebe sie ablaufen. Und das macht innerlich einen unglaublichen Raum von Freiheit, von Lebendigkeit auch, aber Freiheit und Grenzenlosigkeit, der sehr, sehr, sehr angenehm ist.
Ja, da sprichst du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Wow, danke für deine umfassende Antwort. Das war eine wunderschöne Perspektive auf Erleuchtung, die ich so noch nie gehört habe. Deswegen danke ich dir sehr dafür. Und ja, ich fand es spannend, wie du es beschrieben hast. Es ist, so wie ich es verstehe, jetzt wie ein Perspektivwechsel auf das Leben. Aus der Perspektive des Ich schaue ich aus der Perspektive des Einen oder des Gesamten. Und da ja jetzt viele Menschen mit ihrem Verstand hier zuhören, stellt sich vielleicht der Verstand die Frage, was gewinne ich und was verliere ich durch diesen Perspektivwechsel? Wie würdest du das beantworten, dem Verstand, der jetzt zuhört? Was gewinnt er, was verliert er?
Ich muss noch zur Erleuchtung einen Punkt ergänzen, damit wir die Frage beantworten können, nämlich es geschieht noch was im Laufe der Kindheit, nämlich wenn wir 4,5 Jahre alt werden, wir müssen uns vorstellen, der Geist wächst Stück für Stück. Wenn wir jetzt 4,5 Jahre alt werden, dann wird für uns die Frage von Tod und nicht mehr sein, die tritt plötzlich in unseren Wahrnehmungsraum. Und wir realisieren jetzt etwas ziemlich Schockierendes, nämlich wir können das nicht erfassen. Mit 4,5 Jahren, der Geist ist wirklich noch nicht so weit entwickelt. Der macht mit 12 Jahren nochmal einen gravierenden Sprung. Wir können es nicht erfassen. Und das bedeutet, dass wir den Tod, das Nichtsein, das heißt, beim Nichtsein muss man ja etwas denken, dass, wenn es da wäre, wir nicht mehr denken könnten. Ne? Wir wären ja nicht mehr da. Wir müssen also versuchen, etwas zu erfassen, das eigentlich unmöglich ist, weil wir die Perspektive des Nicht-mehr-Daseins einnehmen müssen. Aber wenn wir die einnehmen, dann fliegt das Denken auseinander, weil wir nicht mehr da sind. Und das kriegt der 4,5-Jährige, weil der Geist wächst, ist er damit, fängt er an, konfrontiert zu sein. Und jetzt muss etwas geschehen, was geschehen muss, nämlich, dass er das verdrängen muss. Er muss also eine Barriere errichten gegenüber dem Tod. Er kann über den Tod denken, der Hamster kann sterben, die Großmutter kann sterben, aber die kommt dann in den Himmel. Irgendwie gibt es Bilder, die dieses Nichtsein aus dem Weg geht, wo man dem Nichtsein mit aus dem Weg geht. So. Und für die Erleuchtung und diesen Perspektivwechsel ist es auch zwingend und ganz zentral erforderlich, dass man sich diesem Sterben so intensiv stellt und dem innerlich begegnet, sich dem öffnet, dass es fast so ist, wie wenn man es erleben würde. Und bei dem Prozess der Erleuchtung, wo man tatsächlich in die Tiefe sinkt, hat man ein Gefühl, dass der Körper aufhört zu atmen und viele haben da Angst zu ersticken, dann begegnet man dieser Angst noch einmal ganz zentral. Das heißt, wir sind als Erwachsene nicht nur in der Lage zu diesem Perspektivwechsel, zu dieser Ichlosigkeit, sondern wir sind auch in der Lage, diese Barriere, die wir hatten gegenüber dem Tod, endlich aufzulösen, uns dem Tod zu nähern. Wir hatten die Barriere vorher und die Barriere macht etwas, was jeder kennt, nämlich, dass man kontinuierlich denkt. Das kontinuierliche Denken ist die Methode, sich an etwas festzuhalten, so dass man nicht in den Abgrund stürzt, wo diese Barriere ist und uns zu schützen versucht. Und diesen Prozess, den macht man jetzt bewusst, so dass, weil du fragtest, was ist jetzt, wenn Erleuchtung ist? Ich habe die Möglichkeit, mit Denken aufzuhören. Die hatte man vorher nicht. Jahrelang meditieren die Menschen und sind froh, wenn sie 20 Sekunden einen gedankenlosen Zustand plötzlich erleben. 20 Sekunden! Und ich rede vom halben Tag, nicht zu denken. Also, das ist dieses Nicht-Denken-Müssen, ist das Ergebnis davon, dass ich den Tod so sehr an mich rangelassen habe, dass es sich wirklich so anfühlt, dass er hinter einem liegt. Das hat die Folge, dass jeder Tag ein Geschenk ist, als Geschenk erlebt wird und ich mich nicht mehr gegen etwas anlebe. den Tod aus dem Weg gehe, nicht dran denken, so tun, als wenn er nicht da ist, sondern dass ich auf eine tiefe Weise loslassen kann, weil ich sage, ja, Tod habe ich so gut wie schon erlebt. Bin ich so sehr in der inneren Arbeit, in diesem nicht mehr atmen können, in all dem so sehr begegnet, dass es sich so anfühlt, der ist hinter mir. Und das ist, diese Auseinandersetzung ist nötig, und dann können diese Erfahrungen von Stille und Frieden und Glückseligkeit da sein, dass zum Beispiel die Worte kommen, ohne dass ich sie mir vorher überlege, dass ich mir selbst zuhören kann und manchmal ganz überrascht bin, was ich da sage. Nochmal zusammengefasst, die Auseinandersetzung mit dem Tod kann jetzt auf eine ganz andere Weise geschehen, und das macht mich innerlich frei, mit dem Zwang des Denkens aufzuhören, und dadurch öffnet sich dieser Raum von Unendlichkeit und Zeitlosigkeit. Und das ist auch in diesem Raum, können Drogeneinnahmen dazu helfen, einen Blick reinzuwerfen, eine Ahnung von zu kriegen.
Ja, das hatte ich auch gerade, genau das, den Gedanken hatte ich auch gerade, dass ja psychedelische Erfahrungen in dem Moment so einen kleinen, wie so einen Vorgeschmack geben können oder vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt mal einen Fuß dort hineinzusetzen in so eine Erfahrung der Ganzheit, wo es wirklich in dem Moment kein erdachtes Ich mehr gibt, das noch sterben könnte. Also dieses ganze Konzept von Leben und Sterben und nicht mehr Dasein überhaupt in dem Moment gar keine Rolle mehr spielt, weil man einfach so sehr mit dem Moment eins geworden ist, dass der Moment immer das ist, das ist, was sich zeigt, aber es kein erdachtes Konzept mehr gibt von, ich bin ja jetzt ein separater Teil dieses Momentes und ich könnte auch weg sein und ohne mich gäbe es den Moment immer noch und so weiter, aber ich wäre dann nicht da und all das, was du eben gerade auch beschrieben hast. Von daher fand ich das eine sehr, sehr schöne Analogie, wo vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich selbst drin wiederfinden können. Und um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, was gewinnt der Verstand, was verliert der Verstand? Ich habe schon ein paar Gewinne heraushören können, also Frieden, Glückseligkeit und Gedankenstille. Und wir wissen ja alle, wie schlimm es sein kann, den ganzen Tag über zu denken und sich Leiden zu erschaffen. Gibt es denn auch was man verliert oder gibt es noch was, was die Liste der Gewinne noch komplettieren würde? Ich stelle die Frage bewusst sehr, sehr verstandesgesteuert.
Also, ein Gewinn zeigt sich darin, dass man ganz vollständig in der Gegenwärtigkeit lebt und dadurch diesen Augenblick in einer Tiefe erlebt, die es einem anderen Menschen nicht möglich ist und die mir vorher nicht möglich war, weil es vorher immer mit Gedanken gestört wird. Man denkt gleichzeitig, vergleicht mit anderen Situationen, vergleicht, fallen einem noch Dinge ein, die vorhin geschehen sind, die man anders machen könnte. Diese ganze Gedankentätigkeit ist im Prinzip lästig und verhindert die volle Erfahrung dieses gegenwärtigen Augenblicks. Das bedeutet auch, dass mir das ständige Sorgen machen über Dinge, die morgen passieren könnten oder nachher passieren könnten, und dass das einfach wegfällt. Weil der Mensch macht sich im Prinzip Sorgen über Dinge, die nie geschehen. Und die Dinge, die geschehen, hat er vorher nicht bedacht. Er bereitet sich vor auf Dinge, die er tun könnte. So dieses narrative Selbst, so wird es inzwischen doch häufiger genannt, dieses narrative Selbst ist ständig dabei, Geschichten zu erzählen. Eine Begegnung von gestern wieder zu käuen, sich entweder zu loben, wie toll man sich da verhalten hat oder wie man sich sonst verhalten könnte. Dieses ständige Wiederkäuen und vorbereitende Problem lösen. Das fällt einfach weg. Und das hat auch zur Folge, dass man ein Ereignis ganz vollständig erlebt und danach fällt es in die Leere. Das heißt, dass wenn ich gefragt würde, wie ist es dir denn heute Morgen ergangen, dann könnte ich nicht sofort eine Antwort darauf geben. Es würde mir so ein bisschen vorkommen, als wenn jemand die Frage stellen, wie war denn dein Urlaub 2020? Das hat man ja nicht, das kann man ja wieder erinnern, aber man muss es gewissermaßen rekonstruieren. Weil der Mensch normalerweise immer fortlaufend denkt, stellt er so eine Kontinuität des Erlebens dar, aber es ist gar nicht eine Kontinuität von Erfahrung, sondern eine Kontinuität von Gedanken. Und diese bewertenden, einordnenden, in Frage stellenden, sich selbst lobenden oder sich selbst kritisierenden Gedanken, die sind lästig. Aber vor allem, darüber macht sich der normale Mensch nicht das richtige Bild, wenn sie weg sind, ist da der Raum für tiefe Glückseligkeit. Und das sind Erfahrungen, die der normale Mensch nur so viel, selbst wenn er schon, ich denke öfter an einen Schüler, den ich hatte, der im Vorhinein viele spirituelle Erfahrungen hatte, wie er sagte, und dann fand er Erleuchtung und dann sagte er, ich habe das immer für großartige Dinge gehalten, tiefe spirituelle Erfahrungen. Und jetzt sehe ich, das waren alles nur Peanuts. Nachdem er wirklich Erleuchtung gefunden hat. Und so geht einem das oft, wenn man Menschen, die die Erfahrung nicht haben, ist wie wenn man vom Ozean erzählen würde und kriegt dann zu hören, ja, das kenne ich, ja, das haben wir auch bei uns im Dorf. Wir nennen das unseren Dorftümpel. Ne? Dann weiß man, ja, Wasser, Wellen auch manchmal. Aber den Ozean kann man nicht vermitteln, jemanden, der nur seinen Dorftümpel kennt. Ne? Also man gewinnt unglaublich viel. Es ist ein, man hat dann zu Recht das Gefühl, dass das eigentliche Leben erst anfängt, dass das vorher nur ein Traum war und ein Probieren von Leben, ein mit so einem Kopf rumrennen und sich freuen über schöne Ereignisse, die mal da sind, während man eigentlich, wenn man wollte, den ganzen Tag in Glückseligkeit schwimmen. Man hat mehr Aufgaben im Leben und tut sich das an und tut Dinge. Und das heißt, dass während der Zeit Glückseligkeit und Stille mehr in den Hintergrund treten. Aber man ist auch nicht dahinterher. Man weiß, dass die Glückseligkeit, die kommt dann, wenn etwas zu Ende ist, dann überfällt sie einen wieder und zwar kontinuierlich und immer wieder. Man denkt jetzt nicht, oh, ich will diese Glückseligkeit jetzt den ganzen Tag haben. So, warum? Ne? Es gibt kein Gierigsein danach und möglichst viel von dem Kuchen. Es ist ja auch nicht bedrängend, wie jemand, der eine Drogenerfahrung macht und die Drogen dann häufiger nimmt und dann nimmt die Wirkung ab und dann nimmt er die Drogen eigentlich nur noch, um die andere Zeit nicht mehr ganz so wach erleben zu müssen. Das sind Dinge, ist ein ganz völlig anderes Erleben. Aber dieses Hineinfinden in die Glückseligkeit und wieder zurücktreten, wenn man anderes tut, das ist so ein fließendes Hin und Her. Und das schließt eben ein, weil keine Angst vorm Tod mehr da ist. Deswegen fallen viele andere Ängste weg, die nur Ersatzängste waren. Fallen die weg, dieses Thema mit den Sorgen fällt weg, die ständige, wenn jemand was isst und dann gleichzeitig denkt an andere Dinge, wie das Essen sonst ist, dann kann er das Essen auch nicht genießen. Aber das Genießen dieser Sinneswahrnehmung, es ist ein bisschen so, obwohl das eine ganz blöde Analogie ist, weil die ist hauptsächlich falsch, aber ein bisschen klärt sie doch. Wenn man ganz verliebt ist, die Wochen, wo es ganz neu ist, ne, dann erlebt man alles nicht so wild. Man kriegt eine Nachzahlung vom Sozialamt oder Finanzamt und so, findet das auch scheiße, aber legt es beiseite und denkt, doch, das kriege ich irgendwie hin. Man ist in einem anderen Zustand, von dem aus man das wahrnimmt, ne? So, und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man in diesem tieferen Raum ist, dann ist man fundamental in der Erfahrung von erfülltem Dasein. Man muss nirgendwo mehr hin. Man weiß und erfährt, im Kern ist die Erfüllung des Daseins in all seiner Glückseligkeit kontinuierlich erfahrbar. Es braucht nichts hinzuzukommen. Und wenn dann noch Vanilleeis dazu kommt, wunderschön. Aber wenn die Sahne fehlt, auf die man sich vielleicht gefreut hat, dann ist es kein großes Ding, dass die nicht da ist, ne? Das heißt, die Dinge im Leben werden intensiver erlebt, aber ihre Bedeutung, tja, die relativiert sich angesichts dieser unendlichen Erfülltsein, relativiert sich die Bedeutung davon. Auch die Bedeutung von Sexualität wird plötzlich natürlicher und hat nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal. Sex und Drugs und Rock'n'Roll war man früher hinterher, ne? Das war die Essenz des Lebens sozusagen. Nee, ist es jetzt nicht mehr. Und so, dass sich das zurechtrückt. Ein Punkt vielleicht noch, dieses ständige sich selbst bewerten. Dann merkt man auch dieses Vorher, boah, das habe ich toll hingekriegt, ist auch lästig. Das wird einem hinterher deutlicher, wenn es nicht mehr da ist. Weil wenn es da ist für den normalen Menschen, der fühlt sich damit gut. Der fühlt sich damit gut, weil dieses, oh, das habe ich nicht gut hingekriegt, weg ist und so. Und dann atmet er mal auf, weil er mal wirklich mit sich zufrieden sein kann. Und das fällt ganz weg. Man muss nicht mehr mit sich zufrieden sein, will nicht mehr mit sich zufrieden sein. Das ist die ichlose Perspektive, dass dieses Bewerten und großartig sein und Schuld haben, das falsch gemacht zu haben, hätten besser machen können. Das vor allem fällt völlig weg. Das ist schon sehr, sehr befreiend. Also die Wirkung ist sowas von gewaltig, wie man sich vorher nicht vorstellen kann.
Ja, wow, da war jetzt viel drin. Vor allem auch dieser Begriff erfülltes Dasein, den fand ich sehr, sehr treffend. Oder du hast vorhin auch schon den Begriff benutzt, so eine gewisse Gleichgültigkeit. Der Verstand bewertet ja oft die Gleichgültigkeit mit etwas Negativem, aber so eine Gleichgültigkeit, und darüber würde ich jetzt auch gerne kurz nochmal mit dir sprechen, die ist ja fundamental erstmal nicht negativ, sondern wird erst negativ, wenn der Verstand wieder einen Filter oben drauf setzt und sagt, ja, aber Gleichgültigkeit, Moment mal, ich habe doch gelernt, meine ganze Motivation im Leben kommt ja nur durch Nicht-Gleichgültigkeit, dadurch, dass ich Dingen Bedeutung gebe und sie bewerte, dadurch, dass ich aus einem Mangel heraus sozusagen in meinem Leben handle und sage, hey, das Leben ist kurz, ich habe nur ein Leben, und wenn ich was draus machen will und nicht hier mit meinen beschränkten Mitteln bleiben will, dann muss ich jetzt richtig Gas geben und dann muss ich das Nächste und meine ganzen Bewertungen sind doch super hilfreich, okay, und so weiter. Ich übertreibe jetzt natürlich. Aber das ist ja so das, was wir eigentlich lernen, wie wir aufwachsen, wie unser Verstand, wie es schon programmiert wird. Der Mangel motiviert dich, Gleichgültigkeit ist gleichzusetzen mit Schwäche, mit ich habe keinen Drive mehr im Leben, wo ich hin will. Was sagst du zu jemandem, der jetzt vielleicht diese Art von Gedanken als Antwort auf das hat, was du gerade beschrieben hast?
Widerspruch. Da kommt jetzt mein Widerspruch. Und zwar aus folgendem Grund. In den meisten spirituellen Traditionen wird tatsächlich Gleichgültigkeit trainiert. Es wird trainiert, sich eine halbe Stunde auf die Atemzüge fokussieren zu können, egal, was da für Gefühle dabei hochkommen wollen oder hochkommen oder so, völlig unabhängig davon. Es wird sich daran trainiert, dass einen die Gefühle nicht mehr berühren. Selbst wenn man sie wahrnimmt, wird man daran trainiert, sie nur wahrzunehmen und sie nicht zu erleben. Und es ist der Glaube, dass wenn ich in dieser Gleichgültigkeit bin, dass das wahre Gelassenheit ist, wo ich in einem fortdauernd gleichmäßig ruhigen, angenehmen inneren Zustand bin. Und richtig ist, dass man den Zustand eintrainieren kann, aber der hat mit Erleuchtung gar nichts zu tun. Und ich würde so ein gleichförmig ablaufendes Leben auch nicht gerne haben. Ich habe als Bild, nehmen wir mal so etwas wie ein Monopoly-Spiel, das man von früher kannte. Ich höre, dass auch jüngere Menschen das noch kennen. So. Wie wäre das, ich spiele das und es ist mir ganz gleichgültig, ob ich jetzt Hotels habe, für die, die nicht will. Man muss da Hotels kaufen mit Papiergeld, das man hinterher nicht zur Bank bringen kann, sondern einfach nur Papiergeld, Hotels kaufen auf Straßen und dann zahlen die anderen Miete, wenn sie draufkommen und so vermehrt sich das Geld, was man da liegen hat. Was wäre, ich spiele das und mir ist egal. Ich spiele Fußball und mir ist egal, auf welcher Seite Tore fallen. Da wird mir was fehlen. Ich kann in diesem Monopoly-Spiel mit voller Spannung da drin sein, ob ich noch 5 Hotels mehr kriege und mich daran erfreuen und tun und dann ist das Spiel vorbei und alles wird eingepackt und alles verliert sich in der freudigen Leere und es ist wie gar nicht da gewesen. Das ist eine andere Gelassenheit. Das ist nicht die Gelassenheit, die in diesen traditionellen Wegen, wo Meditation trainiert wird und Beobachten trainiert wird. Es ist wirklich fundamental anders. Denn es ist auch so, dass der Weg anders ist. Der Weg geschieht zur Erleuchtung im Kern so, dass ich in die Lage komme, zu fühlen, immer besser, und zwar nicht Körperempfindungen, sondern Gefühle, immer vollständiger Gefühle zu fühlen und die Fähigkeit entwickeln, nichts mit dem Gefühl zu tun. Auch nicht zu denken, ohne Erklärung, ohne wieder zurückgehen in die Fantasie, rein im Gefühl bleibe, das Gefühl ganz erlebe, erleide, fühle und dadurch klingt es aus. Wenn das geschieht, wir stellen uns mal 2 Menschen vor, der eine Mensch sitzt da und meditiert, beobachtet, Traurigkeit, beobachtet aus der Entfernung, lässt sich davon nicht bewegen, nimmt wahr, dass da eine Traurigkeit ist, und der andere sitzt da und fühlt die Traurigkeit. Die Tränen fließen, er fühlt die Traurigkeit, er tut nichts, keine Impulse, keine Bilder, keine sonst was. Aber er erlebt, er erleidet, er bebt vor Schmerz, im Bauchraum bebt das Schluchzen, der Atem geht tief, der Mund ist geöffnet, der Atem wird nicht unterbrochen, weil er gelöst ist. Nicht so wie jemand weint, der schluchzt und dann Luft holt und dann nach einiger Zeit wieder Luft holt und so, nein, nicht so, sondern in einem gleichmäßigen inneren Fließen ganz die Traurigkeit sein. So, was ist jetzt der Unterschied, wenn bei dem einen die Traurigkeit ausgeklungen ist, der sie gefühlt hat, und dem anderen, der die Traurigkeit nur beobachtet hat und wegfließt? Der eine, der die Traurigkeit gefühlt hat und ausgefühlt hat, einschließlich des Weinens, ist aber 30 Mal mehr gelöster im Körper und in der Seele als der, der beobachtet, dadurch das Gefühl nur beiseite stellt, die Traurigkeit nicht löst und in dieser Spannung bleibt und Anspannung bleibt, das Gefühl beiseite zu halten und nicht gelöst ist, weil die Traurigkeit in ihm ja noch ist, schwer hängt. Jeder weiß, wenn er dann mal hat weinen können, dann löst sich sehr viel. Und dieser, der meditiert mit allen Gefühlen, bleibt er in sich. Er hat fast keine Chance, Erleuchtung zu finden. Er hat fast keine Chance. Während der, der die Traurigkeit fühlt und ganz ausgehend, der kommt jetzt in eine Ruhe und der kann in die Ruhe hineinsinken. Und dann findet er die Leere und dann macht ihm das Angst. vor dieser Tiefe, die Bodenlosigkeit. Das ist die Angst, die mit 4,5 Jahren unter der Barriere verschwunden ist. Die Angst darf jetzt auftauchen. Und indem er diese Angst fühlt, öffnet sich der innere Raum und er kann in diesen Raum hineinkommen. Und dadurch beginnt dann ein Fallen, das schließlich meistens nach ungefähr 30 bis 35 Minuten, ist merkwürdig, dass das fast immer diesen Zeitraum einnimmt, nach diesen 30 Minuten des Sinkens und Fallens und nach unten gezogen werdens, geht das Fallen plötzlich in ein Schweben über und er schwebt in diesem unendlichen Raum bei gleichzeitigen vollständigen Stille. Der Verstand wird still. So, das ist die Folge des Fühlens, ohne etwas zu tun. Und das ist der springende Punkt, mit dem man Erleuchtung finden kann. So, das ist dieser Unterschied, dieser unterschiedliche Weg. Dieser Weg mit dem Fühlen, ohne was zu tun, ist auch schon fast 1000 Jahre alt. Ist keine neue Erfindung. Diese Wege sind nebeneinander, haben die sich entwickelt. Und dieser Weg ist definitiv erfolgreich. Ich habe hunderte von Schülern, die Erleuchtung gefunden haben. Du hast eine Freundin, die vor 3 Wochen oder 4 Wochen auf einem Retreat von mir Erleuchtung gefunden hat. Es ist in unserem Kontext sowas von selbstverständlich, mit Menschen zu sprechen, die Erleuchtung gefunden haben und zwar in dauerhafter, mit dauerhaften positiven Auswirkungen. Das erforschen wir dass diese positiven Effekte, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass die dauerhaft sind, nicht nur für ein halbes Jahr, sondern für die folgenden Jahrzehnte. Also das ist so ein Widerspruch. Ein Widerspruch ist, dass in meinem Kontext die Menschen immer leichter aufwachen. In den beiden Sommerretreats in diesem Sommer, über 30 Menschen haben Erleuchtung gefunden in 2 14-tägigen Sommerretreats. Es nimmt sogar zu. Und im übrigen Teil der Welt wird von Erleuchtung immer weniger gesprochen, geschieht immer weniger. Selbst die Satsang-Lehrer, bei denen vor 10, 20 Jahren noch was passiert ist, selbst die werden weniger Leute. Viele Menschen, die resigniert sind, die sagen, ich habe es jetzt so lange versucht und weder bei mir noch bei den Menschen, die mit mir zusammen bei diesem Lehrer sind, da passiert so wenig, ich muss diese Hoffnung aufgeben. Manche von denen finden dann zu meiner Arbeit. Also, jedenfalls, dass dieses Beobachten und sich da trainieren, in Atem beobachten, in Körper beobachten und die Gefühle dadurch beiseite halten, dass der Weg definitiv nur alle 10 Jahre als Ausnahme zu einer Erleuchtung führt. Und der andere Weg des Fühlens, ohne was zu tun, in dem ständig, jede Woche Menschen in die Unendlichkeit versinken und dann mit Hilfe von innerer Arbeit, weil sich das muss ins Leben integrieren, dass sich das dann stabilisiert. Und da kommen wir vielleicht dann auch noch zu unseren Substanzen.
Ja, da würde ich gerne gleich auch mit dir drüber sprechen, über die Substanzen. Vorher möchte ich gerne nochmal kommentieren, was du gerade gesagt hast, weil ich das sehr spannend finde und sehr überzeugt davon bin, dass das genau der Weg ist, durch die menschliche Erfahrung hindurch. So wie es zum Beispiel bei uns auch in der Unlock Yourself-Begleitung gemacht wird. Also ja, der erste Teil ist die Achtsamkeit, natürlich die Achtsamkeit zu trainieren. Sonst weiß man ja gar nicht, was ist es denn überhaupt, was da ist? Was will sich denn überhaupt zeigen? Weil man so verwickelt ist in diesen Verstand.
Gut ist, ja, richtig. Aber gut ist, wenn die Achtsamkeit sich nicht nur auf die Körperempfindung, sondern auch auf die Gefühle erstreckt. Dann wäre die Achtsamkeit besser.
Ja, ich wollte dich nicht, ich sehr nur wichtig, hinzufügen. Wichtige Ergänzung, genauso sehe ich das auch. Die Gefühle sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen, was man sich gewahr wird in dieser Achtsamkeit. Und dann im zweiten Schritt, und das machen ja noch die beiden Methoden, die du aufgezeigt hast, das ist ja beiden auch noch gleich. Also in beiden geht es ja erstmal darum, die Achtsamkeit zu schärfen. So, aber was dann oft passiert und was meiner Meinung nach auch der Grund ist, warum viele Menschen verzweifeln in ihrer spirituellen Reise, ist das, was in unseren Kreisen auch manchmal Spiritual Bypassing genannt wird, oder man könnte auf Deutsch auch sagen, so eine Art Dissoziieren aus dem Gefühl heraus zu sagen, der spirituelle Weg ist irgendwie mein Weg in die Freiheit, in die Leichtigkeit. Endlich muss ich nicht mehr diesen ganzen Schmerz fühlen. Da geht es irgendwie darum, dass ich ja immer irgendwie so eine gewisse Glückseligkeit habe und so weiter. Super. Und dann ist diesen Menschen nicht bewusst, dass das nicht stimmt. Dass der Weg in das Gefühl hineinführt, in die Emotion, in den Moment hinein, genauso wie er sich zeigt. Wie du gesagt hast, mit dem Erleiden dessen, was sich zeigt. Also es ist keine Abkürzung, es ist kein Dissoziieren, es ist kein Stumpfmachen des Lebens, sondern im Gegenteil, es ist ein Weg in die Lebendigkeit. Das heißt, Intensität nimmt zu und Widerstand weicht. Widerstand gegen das, was sich zeigen will, weicht. Und so kann das Leben in seiner Ganzheit erlebt werden. Und der Schmerz, das Leiden, das sagt ja auch schon der Buddhismus, entsteht natürlich in dem Moment, wo wir uns dem widersetzen, was sich zeigt. Nicht durch den Schmerz entsteht Leiden, sondern durch den Widerstand dagegen. Und übrigens in unserer Gesellschaft entsteht auch viel Leid durch den Widerstand gegen Freude. Wir haben irgendwie alle fundamental verlernt, Freude in unserem System zuzulassen. Und deswegen widerstreben wir nicht nur dem Schmerz, sondern überraschenderweise auch der Freude und können die gar nicht mehr zulassen. Und deswegen finde ich super wichtig, was du sagst, ja, da, der Weg hindurch.
Da hast du recht, da hast du recht, weil es macht Angst. Die Freude hat so viel Energie. Es macht Angst, ne, weil der Mensch nicht gewohnt ist, dem Gefühl Raum zu geben. Freude macht genauso Angst. Oh, ich könnte explodieren, so fühlt es sich an. Und das kommt fast lebensbedrohlich vor. Und deswegen wird dann irgendwas schnell gemacht. Wenn man tanzt, ist es noch am wenigsten, aber es wird dann geplappert, geredet, die Energie wird irgendwie wieder runtergefahren.
Genau,
ne?
Genau.
Statt sie auszuhalten und in dieser lebendigen Ekstase irgendwie das Leben genießen zu können, ne, weil man seine inneren Grenzen so weit ausgedehnt hat, weil man im kontinuierlichen Fühlen immer vollständiger fühlen kann. Und was der entscheidende Unterschied beim Schmerz ist ja der, wenn ich Schmerz habe und kämpfe dagegen, will ihn nicht haben, dann habe ich Schmerz und eine intensive Verkrampfung. Und das ist das Leid. Das ist das Leid. Wenn ich Schmerz fühle, aber völlig offen und gelöst, dann ist der Schmerz nicht angenehm. Das stimmt nicht, aber es ist nur keine Freude. Angenehm ist diese intensive Lebendigkeit und mich dem Schmerz so sehr öffnen. Und da hat schon manch einer dadurch Erleuchtung gefunden, die dann durch YouTube-Filme auf mich aufmerksam werden und sagen, hoppla, das ist ja das, was ich da ganz spontan erlebt habe. Typische Situation, eine Trennung. Und aus irgendeinem Grund entscheidet sich da jemand jetzt lege ich mich aufs Bett und erlebe den ganzen Schmerz, die ganze Verzweiflung und heulen anderthalb Stunden und tun nichts dagegen. Und schließlich hört das Heulen auf. Und sie fangen an, tiefer zu sinken und finden Erleuchtung. Ich bin ganz sicher, dass 5, 6 Menschen in den letzten Jahren zu mir hergekommen sind, die genau das vor längerer Zeit erlebt hatten und dann endlich gehört haben, dass man damit was tun kann, dass es sich ausweiten kann und so. Also den Frieden haben mit dem Gefühl, das ist der entscheidende Punkt. Und dann kann das Herz wachsen und dann so. Und was die Substanzen ausmachen, in den therapeutischen Anwendungen und Studien ist diese Fähigkeit dieser Substanzen, dem Menschen zu ermöglichen, sich für das Gefühl zu öffnen, steht da sehr im Vordergrund. Es gibt ja daneben auch noch die Wirkung dieser Substanzen, dass so etwas wie Einheitserfahrung und Glückseligkeit den Menschen ermöglicht zu sehen. Das spielt für die therapeutische Anwendung auch eine positive Rolle. Aber das Wichtigere und Systematischere, was eine Rolle spielt, ist die Fähigkeit, ich kann mich plötzlich Gefühlen öffnen, denen ich mich vorher nicht öffnen konnte. Und das ist das, was bei der jetzt erst sehr kleinen Erhebung, die wir gemacht haben, wo von 73 Menschen aus zwei verschiedenen Gruppen, die wir hatten, nun war die eine Gruppe, das ist ein reines Training, das sind 70 Menschen, wo nur aufgewachte Schüler in diesem Training sind, die sind alle erleuchtet. Klar, das ist nicht repräsentativ. Und so, das haben auch nicht alle den Bogen zurückgegeben und. Jedenfalls von den 73 zurückgekommenen Fragebögen haben 31 Menschen Substanzen in ihrem Leben genommen. Auch ein bisschen unglücklich, das muss noch gewichtet werden, weil einige haben zu Abiturszeiten mal viermal einen Joint geraucht, von denen, die das angegeben haben. Also das muss nicht. Aber was wichtig ist, 17 von diesen 31 sind 17 Menschen, die Erleuchtung gefunden haben. Und von diesen 17, und das hat mich überrascht, von diesen 17 sind 4, die sagen, dass ihnen die Einnahme von psychogenen Substanzen geholfen hat, Erleuchtung zu finden. Und 2, die sich unsicher waren darüber. Das sind 36%. Also das bedeutet, ohne dass ich, das muss ich dazu sagen, ohne dass ich bisher irgendwie damit etwas dafür getan habe. Also tun die ganz nebenbei. Also das spielt in meiner Arbeit keine Rolle. Nicht aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern hat bisher einfach keinen Platz gefunden. Und ich bin ja auch in der positiven Situation, dass die Menschen reihenweise Erleuchtung finden durch die Arbeit, so dass ich mir bisher noch keine so Gedanken machen musste, wie kriege ich es endlich hin und was kann man noch zur Hilfe nehmen, damit es bei den Menschen endlich passiert. Mhm. Ne? Also insofern so. Aber diese Zahl hat mich überrascht. Ich werde das weiter verfolgen. Aber jetzt ist auch wichtig, was ihnen geholfen hat. Die eine Sache ist die Erfahrung von Gipfelerfahrungen, dass ich dieses Einheitserleben mache. Das ist aber, was da nur von einem einzigen genannt wurde. Mehrheitlich wurde genannt, so, und dazu muss man jetzt nochmal zurückgreifen auf das. In meiner Arbeit ist die Fähigkeit, Gefühle zuzulassen und sie auszuhalten und nichts zu tun, so die zentrale Fähigkeit, die dann dazu führt, dass Erleuchtung gefunden werden kann. Und die Menschen haben diese Wirkung der Substanzen hervorgehoben und meinten, dass sie deswegen auf dem Weg der Erleuchtung dann geholfen hat, weil es ihnen erleichtert hat, Ängste zu fühlen, die vorher zu bedrohlich waren, weil es ihnen ermöglicht hat, Gefühle zu fühlen, die vorher verdrängt waren, dass sie in der Lage waren, traumatisch bedrohliche Ängste und Gefühle zuzulassen. Das heißt, sie haben das so wahrgenommen, dass diese Seite der Substanzen auf dem Weg zur Erleuchtung geholfen haben. Und da muss man tatsächlich sehen, da unterstützen diese Substanzen genau das, was in der Arbeit zur Erleuchtung gefordert ist. Dieser andere Punkt mit den Gipfelerlebnissen, dazu habe ich noch eine Analogie. In der Nahtoderfahrung gibt es in ganz vielen Fällen genauso völlig intensive Erfahrungen von Einheit, von Glückseligkeit, von Frieden und Liebe. Mhm. Aber zu 99,9% ist das eine zeitgebundene Erfahrung, wenn die dann zurückkommen aus ihrer Nahtodsituation, der Operation, gerettet wurden, doch wieder zurückgeholt, reanimiert. Und ist das nicht, ist das weg? Ist das weg? Die erleben danach nicht mehr weiter. Sie profitieren im Leben davon, weil sie, die Angst vorm Tod ist sehr zurückgegangen. So. Und wir haben uns lange gefragt, woher kommt das, dass bei uns Menschen in die Tiefe sinken, Erleuchtung erfahren und es dann die Jahrzehnte anhält? Bei Nahtoderfahrung, die fühlen sich in einen Tunnel hineingezogen. Das ist sogar sehr analog. Zwar nicht nach unten, sondern in einen Tunnel gezogen. Und die ganze Erfahrung hört dann zeitgebunden wieder auf. Was ist der Unterschied? Und es scheint so zu sein, dass der Unterschied der ist, dass sich bei der Nahtoderfahrung das sehr bildhaft abspielt, sehr visuell, mit sehr eindrücklichen visuellen Wahrnehmungen verbunden ist. Der Tunnel, das Licht, alles visuell erlebt wird, während die Erfahrung des Tiefersinkens ohne irgendein Bild. Früher haben die Mystiker von der hellen Dunkelheit oder dem dunklen Licht gesprochen, um zu zeigen, es hat nichts Visuelles an sich. Es ist dann reine Erfahrung ohne irgendeine visuellen Anteil. Und so glaube ich, dass diese Gipfelerfahrung durch die Drogen, durch die psychogenen Substanzen, dass die zwar jemanden was öffnen können und sagen können, ah, das gibt es, ich bin jetzt auf der Suche nach dieser tieferen Wirklichkeit, dieser weiteren Wirklichkeit. Ja, aber dass eine konkrete Unterstützung durch die Substanzen diese andere Wirkung ausmacht. Das Fühlen ohne etwas, weil das ist ja, wenn die Wirkung der Substanzen aufhört, das hält ja an. Das schafft der Mensch ja diese Fähigkeit, Gefühle zuzulassen und dass die Angst nicht mehr so bedrohlich ist. Das bleibt ja, wenigstens zum Teil bleibt es. Und in die Richtung kann man den Substanzen wirklich eine förderliche Wirkung zusprechen. Man muss dann noch weitere Untersuchungen machen. Man muss nämlich auch die Nebenwirkungen im Kopf haben. Was passiert denn, wenn psychotische Entgleisungen stattfinden? Dazu kann ich auch eine Menge erzählen, weil diese spirituelle Arbeit führt dazu, dass Menschen, die vorher psychotische Entgleisungen hatten, bevor sie zu meiner Arbeit kamen, vor allem manisch-psychotische Entgleisungen hatten, dass die durch die Arbeit stabilisiert werden, ihre Medikamente zum Teil halbierten, zum Teil aufhören konnten. Menschen, die vorher alle 2 Jahre in der Klinik waren, jetzt plötzlich über 10 Jahre, da kenne ich 2, die ich dann aus den Augen verloren habe, über 10 Jahre kein Klinikaufenthalt mehr nötig war. Ich kenne Menschen, die gerade in eine psychotische Krise begannen und dann durch Übungen, die ich entwickelt oder zusammengesammelt habe, sich so sehr stabilisieren konnten, dass die nicht mehr nötig war. Eine war in der Klinik und freiwillig mit ihrer Psychose und sagte jetzt muss ich zum Meier zum Sommerretreat 14 Tage. Und da haben sie gesagt, mein Gott, jetzt bist du schon verrückt, dann kommst du noch verrückter wieder. Und gesagt, nein, die ist in diesen 2 Wochen Sommerretreat so stabilisiert, dass sie nicht wieder in die Klinik und anschließend 10 Jahre nicht mehr. Das ist eine von den beiden, wo ich das über 10 Jahre verfolgen konnte. Also zwar ist da das gleiche Phänomen und ein ähnliches Phänomen wie bei den Entgleisungen bei den psychogenen Substanzen. Der Psychotiker ist vom Fühlen abgeschnitten. Nicht nur vom Körper, sondern vor allem vom Fühlen. Wenn die Arbeit darauf fokussiert, dass jemand kontinuierlich mit dem Fühlen im Kontakt bleibt und in der Lage ist, den Sprung vom Fühlen zu den Fantasien zu unterbrechen, weil er lernt zu fühlen, ohne was zu tun, dann ist das die beste Prophylaxe und Prävention gegen psychotische Erkrankungen. Und es ist auch die beste Prophylaxe für Horrortrips und psychotische Entgleisungen durch die Substanzen. Ich bin zu 100% sicher, dass, wenn diese Fähigkeiten trainiert werden, die Substanzen deutlich gefahrloser genommen werden können, dass diese Nebenwirkungen deutlich seltener auftreten werden, weil dieses Entgleisen findet statt zwischen überwältigenden Fantasien, Horrorfantasien, halluzinatorischen Fantasien. Das sind alles Fantasien, ist alles eine Tätigkeit des zentralen Nervensystems und gleichzeitige Abspaltung der unmittelbaren Gefühle, die da sind. Und das schaukelt sich gegenseitig hoch. Je mehr Gefühle abgespalten werden, desto mehr Druck gibt es auf das mentale System, desto mehr spielen die Gedanken verrückt und drehen ihre Kreise und verwechseln Realität mit Fantasie. Je mehr werden wieder Gefühle abgespalten und dadurch kommt so ein Mensch in diesen Teufelskreis. Wenn der die Fähigkeit hat, egal wie bedrohlich, wie sonst irgendwas ist, im Gefühl zu bleiben, bleibt er immer in seiner inneren Mitte und diese abspaltende psychotische Entwicklung ist praktisch nicht möglich. Ich habe jetzt ein richtiges Forschungsprojekt, beginne ich gerade, wo Menschen, die depressiv sind, und Menschen, die diese manisch-psychotischen Phasen haben, wo ich mit denen systematisch im Kontext meiner Arbeit arbeite und dann mit großer Sicherheit dasselbe belege wie das, was ich vor 10 Jahren mit dieser vorläufigen Studie, die aber nicht systematisch erfasst wurde, gemacht habe, überwältigende Erfolge hinsichtlich des Heilens von Depressionen und von Psychosen. Und ohne die Mittel. Wenn sich da ein Forschungsprojekt ergäbe, wo zusätzlich der Einsatz solcher Mittel geprüft würde, dann bin ich dafür ganz, ganz offen. Bin ich ganz, ganz offen. Ja, aber das ist vielleicht, wo wir auch langsam zum Schluss kommen. Der Einsatz von psychogenen Mitteln als Weg zur Erleuchtung hat nur Sinn, wenn man versteht, was Erleuchtung ist und wie der Weg ohne die Substanzen wäre. Erst wenn man das weiß, kann man sinnvoll diese Substanzen nutzen, um es womöglich zu beschleunigen. Ich glaube, und darum gibt es auch wenig, es gibt Studien über erfolgreiche therapeutischen Einsatz, gibt es jetzt zum Glück wieder, nach den 70er Jahren verboten und dann gab es so ein langes Forschungsloch, ne, wo keiner mehr damit sich getraut hat zu arbeiten. Aber es wurde
auch teilweise verboten natürlich, aber, ne, damit zu arbeiten.
Ja genau, verboten. Aber es gibt keine Belege, es gibt Einzelberichte, es gibt keine Belege irgendwo, auch nirgendwo einen systematisch nachvollziehenden Erfahrungsbericht, wo man sagen kann, aha, wow, hier ist jemand mit den Substanzen, nicht nur als Gipfelerfahrung, sondern mit den Substanzen in dieses dauerhafte Sein gekommen. Ich finde nirgendwo was. Ich weiß nicht, ob du einen klaren Erfahrungsbericht, den man nachvollziehbaren Erfahrungsbericht kennst. Es werden Glückseligkeitserfahrungen beschrieben und so weiter, aber eine dauerhafte Veränderung in Bezug auf das erleuchtete Sein im Sinne dieser Strukturveränderung, nicht nur Bewusstseinserweiterung von mehr Liebe und Offenheit und sowas alles, sondern wirklicher Erleuchtung in der Weise, dass man in dieser tieferen, in diesem tieferen Raum zu Hause ist und von da aus in dieser Grenzenlosigkeit und mit dem stillen Verstand lebt, da habe ich nichts gefunden. Aber darauf müsste es ja abzielen.
Ja, wow. Danke dir für deine umfassende Einschätzung, wie Psychedelika sich auswirken können auf die Erleuchtung. Und auch vor allem vielen Dank an der Stelle nochmal, dass du wirklich für unser Gespräch extra diese Umfrage veranstaltet hast innerhalb deiner Community unter den Menschen, die erleuchtet sind, auch einigen, die vielleicht auf dem Weg dahin sind. Ich finde das sehr, sehr spannend und ich bin auch der Meinung, wie du es auch schon gesagt hast, dass es das viel mehr geben sollte, auch Untersuchungen in diesem Bereich, und ich bin mir auch sicher, dass das kommen wird. Und als Kommentar dazu vielleicht nochmal, ob ich da Erfahrungen mit gemacht habe. Ich kenne auch keine Studien, die jetzt konkret genau das untersuchen. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, nochmal herauszustellen, was du auch gesagt hast, es geht darum, Gefühle zu fühlen. Es geht darum, wirklich dieses, was unsere Gesellschaft fundamental irgendwie verlernt hat, dass Gefühle gefühlt werden und sie einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Darum geht es im Kern. Und da brauchen wir noch nicht mal über Erleuchtung sprechen. Vielleicht denken viele Menschen immer noch Erleuchtung, das ist irgend so ein komisches spirituelles oder religiöses Wort. Okay, lass uns das Wort beiseite lassen. Völlig egal. Es geht hier wirklich nur darum, du wirst in deinem Leben fundamental mehr Glück erfahren und mehr Frieden erfahren, wenn du lernst, deine Gefühle ohne Widerstand zu fühlen. Mach nur das, wenn dir das Wort nicht gefällt. Und genau das ist auch das Schöne, wo auch so viele Parallelen zwischen deiner Arbeit und unserer Arbeit im Unlock Yourself sind. Genau das machen wir mit den Menschen. Und wir haben das Privileg, dass wir natürlich immer wieder Menschen durch die Inhalte, die wir ja veröffentlichen, die ja viel um Psychedelika gehen, Menschen mit psychedelischer Erfahrung schon haben. Und deswegen stimme ich dir auch zu 100% zu. Es geht wirklich darum, es geht nicht darum, einfach eine Substanz einzunehmen und dann irgendeine Erfahrung zukünftig zu haben und sagen, danach bin ich erleuchtet. Nein, es geht darum, Gefühle zu fühlen. Und wenn eine Substanz oder irgendwas anderes in deinem Leben dir dabei hilft, deine Gefühle ohne Widerstand zu fühlen, dann bei Gott, bitte mache das. Bitte wende das an. Sei dir natürlich der Nebenwirkungen und so weiter bewusst, wie du auch gesagt hast. Und dann kommt es vielleicht zur Erleuchtung oder vielleicht auch nicht, was auch immer. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg und das finde ich auch so schön an diesem Weg. Im Gegensatz zu dem des jahrelangen Beobachtens, Vipassana, ich distanziere mich immer mehr vielleicht sogar von dem Moment und nehme wahr. Nein, es geht hier darum, in den Moment hineinzugehen. Es geht hier darum, wirklich Wahrnehmung so zu sehen, wie sie ist, so wahrzunehmen, wie sie ist. Und das schafft auch, deswegen finde ich das auch so schön, dass du dieses Wort nutzt, Lebendigkeit. Das ist die Lebendigkeit. Mhm. Und es hat sogar die Fähigkeit, Trauma aufzulösen, weil Trauma ist nichts anderes als ein Widerstand und ein nicht voll und ganz Erleben des Moments, weil das System völlig überfordert ist mit der Emotion, mit dem, was auf einen einprasselt. Also schafft es wie so eine Art Container, den es wegsperren muss und wo es jetzt, von jetzt an, von dem traumatischen Erlebnis an in die Zukunft, immer Energie aufwenden muss, um das nicht wieder anzugucken, um das nicht wieder zu fühlen. Das ist zu gefährlich. Und wenn wir es schaffen, dem Leben so zu begegnen, wie es ist, dann wird sich, das ist ein natürlicher Prozess. Das ist noch nicht mal was wir machen müssen. Wir müssen eher aufhören, es nicht zu machen. Wir müssen einfach da sein, still sein und hinschauen. Und deswegen wundervoll, deine Perspektive dazu zu hören und vor allem auch deine Erfahrung, wie du einfach tagtäglich erlebst, wie genau dieser Prozess, hinter dem ich voll und ganz stehe, zu dem großen Wort, ja, der Erleuchtung führen kann. Dafür bin ich dir unglaublich dankbar, auch für deine Arbeit.
Ja, ich möchte jetzt doch nochmal auf mein neues Buch zurückkommen, weil das hat diesen für manche provokativen Titel, Erleuchtung kann jeder. Mein Wunsch ist, ich stimme dir völlig zu. Mein vielleicht ein bisschen zusätzlicher Wunsch ist der, dass Erleuchtung, und da muss man auch sagen, wieder ein selbstverständliches Diskussion wird, dass Erleuchtung wieder, dass man darüber sprechen kann, dass man endlich, und das wird man, wenn man das Buch gelesen hat, wird man so viel klarer verstehen, was Erleuchtung ist. Ich muss einfach sagen, es gibt keinen anderen spirituellen Lehrer. Ich möchte auch sagen, auf der ganzen Welt, der mit 200 erleuchteten Schülern anderthalbjährige wöchentliche Trainings macht und dadurch Erfahrungen sammelt, die, ich bin sehr sicher, einfach einzigartig auf dieser ganzen Welt sind. Also das, was in das Buch alles eingeflossen ist, führt dann dazu, dass Erleuchtung klar wird und der Weg, wie man dahin findet. Und wie ich vorhin sagte, dann haben die Substanzen Sinn, wenn man den Weg versteht, wie er ohne Substanzen wäre. Und dann versteht man genauer, wie die Substanzen dann helfen können und was beschleunigen oder beschleunigen gar nicht so erleichtern können. Und da gebe ich dir ganz recht, da spielt das Fühlen können eine unglaublich wichtige Rolle. Und zwar wirklich die Gefühle, das verwechseln ja auch viele, nicht einfach nur die Körperempfindungen. Weil Traurigkeit und ein seelischer Schmerz ist etwas anderes als ein Druck im Bauch und eine Übelkeit oder sonst was. Und das ist nötig. Also ich hoffe, dass das Buch eine richtige Veränderung bewirkt. Mühe genug habe ich mir gegeben, richtige Veränderung bewirkt und die Diskussion über diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, diese Diskussion einfach auf ein ganz anderes Niveau hebt, dass solche Zusammenhänge endlich wieder oder auch zum ersten Mal verfügbar werden und leicht verstanden werden können und dann jeder auch wirklich klarer sieht, was kann ich tun, um zu einem erfüllteren, glücklicheren und lebendigeren Leben zu kommen.
Ja, ich bin sehr gespannt auf das Buch und finde das unglaublich wertvoll, dass wir Erleuchtung wieder salonfähig machen. Da stehe ich wirklich von Herzen hinter.
Ja, genau, das ist es, salonfähig, das ist richtig.
Und
aus der Schmuddelecke rausbringen.
Oder aus der Spiri-Ecke, ne? Oder was auch immer und einfach sagen, hey, das ist was total Natürliches,
auch das, Tolles. Ja.
Wir brauchen da gar nicht irgendwie was Besonderes rauszumachen oder an irgendwelche Mönche zu denken, sondern lass uns das salonfähig machen. Und ja, Christian, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und vor allem für deine tolle Arbeit. Ich freue mich riesig. Und ja, hoffe auch für euch zu Hause, Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr daraus was mitnehmen konntet, dass ihr vor allem auch einen natürlicheren Bezug vielleicht zu diesem großen Wort, was es noch ist, aber bald nicht mehr sein wird, Erleuchtung gefunden habt. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und natürlich auch bei dir, Christian, dass du hier bist.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch.
Bis bald. Und damit sind wir wieder am Ende angekommen dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls ja, lass uns doch gerne mal eine Bewertung da oder schreib uns in den Kommentaren, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen. Und ja, mir hat diese Folge besonders gut gefallen, weil es wirklich darum ging, um diese Essenz, um die es ja auch bei uns in der Unlock Yourself Begleitung geht. Es geht darum, das Fühlen zu lernen. Dass Fühlen sicher ist, dass wir Heilung, emotionale Heilung nicht herbeiführen müssen durch irgendwelche komplizierte Arbeit, sondern dass wir wirklich einfach nur in uns hineinschauen können und alles, was unauthentisch ist, alles, was nicht zu uns gehört, alle Glaubensmuster, alle Geschichten, dass wir die wirklich mal sehen, diese Achtsamkeit dafür entwickeln und dann damit sind, ohne Widerstand. Ohne dass wir uns immer wieder ablenken. Wir haben auch darüber gesprochen, wie jede Ablenkung, jeder Dopaminkick immer direkt um die Ecke liegt. Aber dass wir uns wirklich mal nur mit uns selbst beschäftigen. Damit, was ist eigentlich dein Kern? Was ist eigentlich deine Essenz? Was willst du eigentlich wirklich? Was ist deine Herzensstimme? Was ist deine Intuition? Vielleicht ist sie gerade noch überdeckt von Ängsten oder von Glaubenssätzen, die gar nicht zu dir gehören, sondern zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinem Umfeld, zu der Gesellschaft, in der du aufgewachsen bist. Und all das, wie Christian es auch so schön beschrieben hat, geht langsam in den Hintergrund. Und all die ganzen Geschichten und Gedanken, die wir uns erzählen, gehen langsam in den Hintergrund. Und wir können einfach mal nur mit uns selbst sein. Und das fühlt sich so, so, so gut an. Und ich wünsche dir von Herzen diese Erfahrung. Und ja, mit diesen Worten möchte ich mich gern von dir verabschieden. Würde mich riesig freuen, wenn du mal bei uns auf der Webseite unlockyourself.de vorbeischaust. Da ist genau beschrieben, was wir eigentlich da genau machen. Und dann kannst du auch mal mit einem unserer Mitarbeiter sprechen über deine aktuelle Situation. Und wir schauen uns mal gemeinsam an, wie wir dir dann deinem wahren Kern näher kommen können. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Dein Host Yannick. Bis bald.